egal welches Geschlecht wir haben, wir sind alle sexistisch und frauenfeindlich sozialisiert.
Boah.
Grundsätzlich wir alle, ich inklusive. Dafür können wir nichts. In dem Sinne können ja auch Männer nichts dafür, dass sie in dieser Gesellschaft leben. Sie können auch nichts dafür auf individueller Ebene, dass sie mit sehr gewaltvollen Männlichkeitsvorstellungen sozialisiert wurden. Aber sie können sehr wohl was dafür, wenn sie sich entscheiden, das geht mich nichts an und ich mache so weiter.
Willkommen beim Her Career Podcast. Du interessierst dich für aktuelle Diskurse aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft und das insbesondere aus einer weiblichen Perspektive? Vielleicht wünschst du dir persönliche Einblicke in den Arbeitsalltag von Menschen und Unternehmen, die sich dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel stellen. Dann bist du hier genau richtig. Niemand von uns kennt eine Frau, die noch nie in irgendeiner Form sexualisierte Gewalt erfahren hat. Ob das nun anzügliche Bemerkungen sind, Catcalling, unerwünschte Bilder oder körperliche Übergriffe. Das sagt Agota Lavoyer. Sie ist Sozialarbeiterin und Expertin für sexualisierte Gewalt. In dieser Live-Folge sprechen wir über Rape Culture, die Normalisierung und Bagatellisierung von sexualisierter Gewalt an Frauen und marginalisierten Menschen. Wir sprechen über Ursachen, über Verantwortung und darüber, wie eine Gesellschaft Rape Culture entlernen kann.
Hi, schön, dass ihr da seid. Ich bin Christina, ich bin Journalistin und Moderatorin im Bereich Chancengerechtigkeit. Bei mir ist heute Agota Lavoyer. Sozialarbeiterin und Autorin. Du bist Expertin für geschlechtsspezifische und sexualisierte Gewalt. Du lehrst an verschiedenen Hochschulen und bietest Weiterbildungen an und du begleitest als Expertin Projekte. Du arbeitest auch als externe Vertrauensstelle bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Du hast bereits mehrere Bücher zum Thema sexualisierte Gewalt verfasst. Eins für Kinder, eins für Betroffene von sexualisierter Gewalt und ganz aktuell Jede Frau, über eine Gesellschaft, die sexualisierte Gewalt verharmlost und normalisiert. Der Buchtitel. Bedeutet es wirklich, dass jede Frau in ihrem Leben mit sexualisierter Gewalt konfrontiert wird?
Ja, ich würde sagen, niemand von uns kennt eine Frau, die noch nie in irgendeiner Form sexuell bedrängt wurde, sexuell belästigt wurde, in irgendeiner Form sexualisierte Gewalt erfahren hat. Und dabei ist es immer ganz wichtig, dass wir wirklich alle Formen sexualisierter Gewalt mitdenken. Also es geht nicht nur um Vergewaltigungen oder um die schwerwiegendsten Formen sexualisierter Gewalt, sondern tatsächlich fängt es eben an bei sexuell bedrängt werden im öffentlichen Verkehr, am Arbeitsplatz, zweideutige anzügliche Bemerkungen und so weiter. Also alles Nonverbale, jemandem nachpfeifen, einen Schmatzer nachwerfen auf der Straße, bis eben hin zu körperlichen sexualisierten Übergriffen, alles, was in digitalen Medien passiert, von das Erhalten von unerwünschten Bildern und so weiter. Und von dem her, ja, definitiv jede Frau.
Was du gerade beschrieben hast, ist, wir leben mit Rape Culture. Rape Culture, vielleicht kein so schöner Buchtitel. Ich weiß nicht, ob der Verlag dem zugestimmt hätte, aber du beschreibst es im Buch sehr explizit. Genauso wie zum Beispiel toxische Männlichkeit sind das Begriffe, die sehr schnell zu einer Abwehr führen, die ein Gespräch anhalten, statt es zu begünstigen. Deswegen lass uns das Problem, was du gerade beschrieben hast, vielleicht nochmal anhand der Gewaltpyramide beschreiben. Wie erklärst du die, wie baut sich die auf und was hat das für einen Effekt auf unser Zusammenleben?
Vielleicht noch ganz kurz, ich wollte tatsächlich den Titel Rape Culture nehmen für mein Buch und der Verlag hat nichts.
Okay.
Aber zurück zu deiner Frage, ja, die Gewaltpyramide, die ist wahnsinnig wichtig und zwar geht es dabei darum zu verstehen, dass wenn wir Prävention von sexualisierter Gewalt oder überhaupt geschlechtsspezifische Gewalt verhindern, abschaffen wollen, dann müssen wir eben schauen, welche Haltungen, welche Botschaften, die in unserer Gesellschaft sehr verbreitet sind, produzieren und reproduzieren dieses Ausmaß an sexualisierter Gewalt, die wir haben. Also die sexualisierte Gewalt, die geschlechtsspezifische Gewalt ist so der Spitz des Eisbergs, also Spitz der Pyramide und unten dran geht es wirklich um Geschlechterstereotype, um toxische, problematische, gewaltvolle Männlichkeitsvorstellungen. Es geht um Sexismus, Misogynie, aber auch Rassismus, Queerfeindlichkeit. Es geht um Victim Blaming. Es geht um Hympathie, also die Sympathie, die Männer füreinander hegen, weil sie Männer sind und die Unterstützung, die eben auch Täter sexualisierte Gewalt dann erhalten von anderen Männern. Also bei der Prävention geht es dann wirklich darum zu schauen, okay, wie können wir diesen Nährboden der Rape Culture verändern, damit eben oben das Ausmaß auch vermindert werden kann.
Jetzt wird ja gerade diskutiert, ob wir ein Gesetz gegen Catcalling oder ob wir Catcalling strafbar machen können. Glaubst du, wenn man an diesem vermeintlich nicht so schlimmen Sexismus ansetzen würde, würde das nach oben hin Effekte bringen? Wie stehst du zu der Idee?
Also tatsächlich finde ich es sehr erstaunlich, wie wenig ernst Catcalling immer noch genommen wird, obwohl man eigentlich weiß, wie unendlich erschöpfend es ist im Leben von Frauen, aber auch von queeren Menschen, sich ständig eigentlich diesem Catcalling ausgesetzt zu sein, gerade schon, also die meisten ja schon als Jugendliche, was ja auch dazu führt, dass man sich einschränkt, dass man andere Wege wählt, dass man sich vielleicht nicht an den Orten aufhält, wo man sich aufhalten möchte und so weiter. Also dieses Erschöpfungspotenzial. Ich staune, dass so wenig darüber geredet wird und man sich ja eher darüber lustig macht oder es eben nicht ernst nimmt, verharmlost und überhaupt nicht den Zusammenhang sieht. Die andere Frage ist dann natürlich, was bringt eine Strafbarkeit? Das ist eine große Frage. Ich denke, ganz grundsätzlich bin ich der Überzeugung, dass das Gesetz ja widerspiegelt, was wir als Recht und das Unrecht in unserer Gesellschaft anschauen. Und von daher würde ich es sehr begrüßen, wenn Catcalling eben tatsächlich strafbar wäre, weil es dann eben auch eine gesellschaftliche Haltung widerspiegelt. Vielleicht noch ganz kurz, um das einzuordnen, und ich glaube, das kennen alle, entweder aus eigener Erfahrung oder weil man es spürt oder von anderen gehört hat, aber das Risiko, wenn ich bei Catcalling interveniere, also tatsächlich denjenigen, der mich gecatcalled hat, zur Rede stelle oder irgendwas sage oder vielleicht was zurückgebe, dass das dann ausartet und dann eben zu massiverer Gewalt, sexualisierter Gewalt führt, dieses Risiko ist riesig. Also dort sieht man eben auch den Zusammenhang. Also einer, der catcalled, einer, der das Gefühl hat, ich darf einer Frau einfach nachrufen und ich habe das Anrecht auf ihre Aufmerksamkeit, der wird auch nicht davor zurückschrecken, eben andere Formen sexualisierter Gewalt anzuwenden.
Ich habe in der Vorbereitung dieses Gesprächs in den letzten Wochen Ereignisse in den Medien angefangen zu notieren, über die ich sprechen wollte. Und es waren so schnell so viele, die nicht in 40 Minuten gepasst hätten. Deswegen habe ich die Idee wieder verworfen. Ich habe jetzt ein paar Beispiele, aber es war für mich nochmal wirklich anschaulich. Also ich habe wirklich eigentlich jeden Tag was auf dieser Liste hinzugefügt. Und es war auch sehr erschütternd. Darum, jetzt gab es in den Medien, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, den Fall von Jenny Gensch. Jenny Gensch war joggen im Park, sie war völlig normal gekleidet und ein Mann ist ihr auf dem Fahrrad gefolgt und hat ihren bekleideten Hintern in Nahaufnahme gefilmt. Sie hat ihn zur Rede gestellt, sie war sehr wütend, zum Glück für uns alle. Und sie setzt sich jetzt dafür ein, dass der Upskirting-Paragraph, also das Verbot, Frauen ungefragt unter den Rock zu fotografieren, um Voyeurismus zu erweitern. Hältst du das für möglich? Also wird das durchgehen?
Ich sage jetzt einfach mal, ich hoffe es sehr stark, aus den gleichen Gründen wie bei Catcalling. Und weißt du was, ich muss das kurz erwähnen, einfach um nochmal den Zusammenhang darzulegen, weil du vorhin Giselle Pellico erwähnt hast, Dominik Pellico, ihr Ex-Mann, der ja diese ganzen Täter dann auch zu ihr eingeladen hat und selber auch sich an ihr Gewalt angetan hat, der ganze Fall flog ja auf, weil er Upskirting gemacht hat in einem Einkaufszentrum. Mhm. Also von dem her, da ist einfach ganz klar ein Zusammenhang zu sehen. Und aber ja, um zurückzukommen zu Wut, denke ich, ist ganz, ganz wichtig. Frauen wurden ja dahingehend sozialisiert, dass ihnen Wut absozialisiert wurde. Wut ist was Männliches, oder? Weil es gibt auch diverse Studien, die belegen, dass wenn Männer wütend sind, dass das sehr positiv angeschaut wird in den meisten Fällen oder man sie als sehr stark und durchsetzungsfähig anschaut und Frauen sind dann eben hysterisch und kompliziert, mit denen will man dann eher nichts zu tun haben. Und dabei ist Wut so eine wichtige Emotion, weil es einem hilft, die Grenzen zu setzen. Und das Problem ist eben, dass meistens bei sexualisierter Gewalt wir nicht in erster Linie wütend werden, sondern, das kennen wir wahrscheinlich alle aus eigener Erfahrung, sondern Angst kriegen, uns ohnmächtig fühlen, uns hilflos fühlen, weil wir es uns vielleicht auch abtrainiert wurde, wütend sein zu dürfen. Und von dem meine große Hochachtung auch an Jani Gensch, dass sie dort wirklich das geschafft hat.
Ist das unsere Aufgabe?
Nein. Nein. Und also ich denke, ein Stück weit ist es wahrscheinlich sehr normal, dass diejenigen, die von einer Diskriminierungsform oder Gewaltform betroffen sind, diejenigen sind, die dafür kämpfen, dass sich die Gesellschaft ändert, dass sich Gesetze ändern. Aber wir dürfen nicht vergessen, wie unheimlich erschöpfend und anstrengend und schwierig diese Arbeit ist. Mich macht es sehr wütend, oder ich werde zunehmend auch ungeduldig mit Männern, mit Cis-Männern, die sich die es sich bequem machen und darauf warten oder vielleicht auch nicht darauf warten, dass wir die Arbeit leisten. Also dort wäre es unabdingbar, dass Männer eben auch wirklich Verantwortung übernehmen für das Thema und auch diese Kämpfe ausfechten.
Ja. Was mich und wahrscheinlich nicht nur mich zuletzt sehr, sehr wütend gemacht hat, war die Aussage, dass Deutschland ohne Autosindustrie daherkommen würde wie eine Frau ohne Unterleib. Das war jetzt ein Moment, du weißt bestimmt, worauf ich anspiele. Das wäre für mich ein Moment gewesen, wo sehr, sehr viele Männer hätten aufstehen können aus der Politik und aus dem öffentlichen Raum, um zu sagen, das geht zu weit. Auch das ist in meiner Wahrnehmung nicht passiert. Was setzt das für ein Zeichen, wenn jemand wie Markus Söder solche Sätze verwendet?
Ich glaube, schlussendlich zeigt das, wie sexistisch, wie frauenabwertend, frauenfeindlich unsere Gesellschaft ist, wie viel sexistische, frauenfeindliche Aussagen oder Haltungen immer noch aussprechbar, sagbar sind. Und es zeigt eben auch, dass niemand aufsteht und was sagt. Oder diejenigen, die dann aufschreien, sind meistens Frauen. Und das ist ja auch dieses Phänomen des sogenannten Himpathy, also das ist das Kofferwort von Sympathy und Him, zeigt, wie Männer eigentlich, also wir leben in einer so männerdominierten Gesellschaft, wo Männer einander unterstützen, weil sie Männer sind, die Privilegien sich untereinander weitergeben, die Macht unter ihnen bleibt und sie eben auch, ich weiß es nicht, kein Interesse haben, dann aufzustehen und solche Aussagen zu kritisieren.
Ein weiterer Teil deines Kapitels Unlearning Rape Culture ist, wir müssen reden. Das setze ich so ein bisschen gleich mit, wir dürfen nicht schweigen, was jetzt sowohl auf Markus Söder und seine Aussagen einzahlt, als auch zum Beispiel auf Telegram-Gruppen oder den Fall Fika in Italien. Ich weiß nicht, habt ihr das mitbekommen in den Medien? Es wurden prominente Figuren genommen mit KI verändert, sexualisierte Bilder geteilt und T-Online zum Beispiel nannte diese Fika-Gruppe einen Erotikskandal. Wir müssen auch darüber sprechen, wie die Medien alle Fälle von Rape Culture benennen, welche Begriffe sie verwenden und wie oft sie reproduziert werden.
Genau, ich glaube, die Medien tragen dort ja eigentlich eine sehr große Verantwortung. Also je nachdem, wie über einen Vorfall sexualisierter Gewalt berichtet wird, habe ich andere Gedanken dazu als Leserin. Und da ist es tatsächlich so, dass die Medien es langsam besser wird oder einige Medien es besser machen, wird die Rape Culture in der Medienberichterstattung immer noch sehr stark reproduziert. Mhm. Also einerseits wird sexualisierte Gewalt meistens gar nicht benannt. Das heißt dann eben nicht Gewaltskandal, sondern Sex- oder Erotikskandal. Mhm. Oder in der Schweiz hatten wir einen Titel, da hat ein Mann mehrere minderjährige Kinder, unter anderem unter 10-Jährige und seine eigenen Kinder vergewaltigt und der Titel war Mann wegen Orgie verurteilt. Und das ist höchst problematisch, weil ich als Leserin, wenn ich nicht jetzt groß darüber nachdenke, tatsächlich das Gefühl habe, hier geht es um Sex, hier geht es oder um Eifersucht, um Familienkramen und nicht eben um Gewalt.
Geschlechtsbezogene um Gewalt, um das Recht am eigenen Körper, um sexuelle Selbstbestimmung und all diese Dinge, ja. In unserem Vorgespräch hast du mich auf was aufmerksam gemacht, weil ich mich dabei ertappt habe zu merken, dass ich immer noch glaube, dass es auch meine Aufgabe ist, immer wieder über dieses Thema zu sprechen, meinen Partner aufzuklären und ihm immer wieder zu vermitteln, welche Dinge mich im Alltag betreffen, die er vielleicht so nicht wahrnimmt. Du hast gesagt, du hast eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel Geduld für Aufklärungsarbeit im heimischen Umfeld.
Ja, das ist so. Aber das heißt natürlich nicht, dass du das nicht weiterhin machen sollst. Ich meine, schlussendlich natürlich ist das sehr wichtig. Mhm. Was ich gemerkt habe, was ich wirklich, und das schreibe ich ja auch dazu im Buch über einen Vorfall, ich habe keine Ressourcen mehr, mich in Gespräche zu begeben mit ja meistens Männern, die gar kein Interesse am Thema haben. Ich glaube, diese Gespräche kennen wir alle, ob es am Arbeitsplatz ist, am Familientisch mit dem Onkel oder wo auch, in welchem Zusammenhang auch immer, dass wir reden und reden und reden. Und ich war immer so der Überzeugung, ich muss einfach gut genug argumentieren und dann versteht es die Person, weil es liegt doch auf der Hand, das Problem. Dann zu merken im Nachhinein, die Person hat gar nicht wirklich zugehört. Ich gehe nach Hause, bin eine Woche lang schlecht drauf, habe das Gefühl, ich muss noch besser argumentieren, ich muss noch mehr Bücher dazu lesen und so weiter. Die andere Person hat schon längst vergessen, dass wir überhaupt gesprochen haben, weil es ja gar nicht interessiert war. Also schlussendlich, und dort habe ich wirklich gesagt, das mache ich nicht mehr. Ich mache es nicht mehr im Privaten. Ich stehe auch nicht mehr zur Verfügung, für, was weiß ich, so Streitgespräche, für, was weiß ich, Podcasts oder Radio, Fernsehen mit Menschen, bei denen ich weiß, die hören nicht zu, die sind nicht interessiert, das Problem anzuerkennen und damit auch eben Teil der Lösung.
Was wir sehr häufig in den sozialen Medien lesen, aber wahrscheinlich auch alle sehr häufig im Gespräch erleben, ist die Situation, ja, was kann ich schon tun? Ich mache ja nichts, ich hab sowas noch nie gemacht. Was sicherlich auch in Frage zu stellen ist, wenn wir uns das Spektrum der sexualisierten Belästigung angucken, aber auch der Hashtag Not All Men. Was sagst du dazu? Was ist mit so einem Statement anzufangen?
Ja, es ist natürlich sehr schwierig. Ich glaube, grundsätzlich ist ganz wichtig, dass wir alle verstehen, egal welches Geschlecht wir haben, wir sind alle sexistisch und frauenfeindlich sozialisiert.
Mhm.
Punkt. Dafür können wir nichts. Die einen sind vielleicht, haben mehr sexistische, misogyne Haltungen mitbekommen, andere weniger. Grundsätzlich wir alle, ich inklusive. Wir haben auch sehr viele falsche Vorstellungen von sexualisierter Gewalt mitbekommen, sogenannte Vergewaltigungsmythen, die haben wir alle in unseren Köpfen oder hatten sie. Vielleicht haben wir sie unterdessen entlernt. In dem Sinne können ja auch Männer nichts dafür, dass sie in dieser Gesellschaft leben. Sie können auch nichts dafür auf individueller Ebene, dass sie mit Männlichkeits-, mit sehr gewaltvollen Männlichkeitsvorstellungen sozialisiert wurden.
Mhm.
Das ist nicht ihr Fehler, aber sie können sehr wohl was dafür, wenn sie sich entscheiden, das geht mich nichts an und ich mache so weiter. Wir sind alle Teil der Rape Culture und Männer sind es erst recht. Ich glaube, es gibt keinen Mann, der nicht schon in irgendeiner Form sexistisch oder misogyn war oder vielleicht sogar sexualisierte Grenzen verletzt hat. Und dort geht es wirklich darum, sich selber aus einer Seite zu überlegen, okay, zu reflektieren, wieso bin ich auch Teil davon, wie ist mein Verhalten und vor allem auch zu verstehen, dass schlussendlich alle Männer profitieren von der Rape Culture. Sie profitieren davon, weil die Rape Culture auch dazu führt, dass Frauen von sehr männerdominierten Orten sich fernhalten eher und dass wiederum die Position, die Macht, die Privilegien der Männer ja, stärkt. Und dort geht es wirklich darum, auch auf die ja auf gewisse Privilegien zu verzichten als Mann und die Bereitschaft zeigen sich ja eben auch in die Lebensrealitäten von Frauen und queeren Menschen einzudenken und dort wirklich ja, zu einer Veränderung beizutragen.
Wenn wir jetzt auf einer Karrieremesse sind und wir sitzen hier und erleben vielleicht in einem Meeting irgendeinen dummen Spruch oder sexistische, rassistische, ableistische Kommentare, was rätst du Menschen? Was tun wir in dem Moment, um es nicht unter den Tisch fallen zu lassen, um es nicht zu normalisieren?
Einerseits finde ich es super verständlich, wenn man es nicht schafft, in dem Moment zu reagieren.
Mhm.
So, ich wirke schlagfertig und sehr oft in solchen Situationen, wenn ich selber betroffen bin, sage ich nichts.
Mhm.
So. Und das ist okay. Und ich finde, das einzig nicht Adäquate an so einer Situation ist die grenzverletzende oder sexistische Bemerkung des Gegenübers. Also das finde ich ganz wichtig, weil ja meistens die Betroffenen kritisiert werden, wieso hast du nichts gesagt, so ändert sich ja nichts, sag doch das nächste Mal was. Und das finde ich nicht fair und nicht richtig, weil es immer wieder Gründe gibt, wieso man halt nicht intervenieren kann. So. Aber wenn man es schafft, oder eben noch viel eher als die direkt betroffene Person, eben all die, die zuhören, meistens sind es ja einige, gerade am Arbeitsplatz, dort finde ich es ganz wichtig, dass man sich bewusst macht, durch Schweigen, wegschauen, vielleicht nicht mitlachen, aber eben trotzdem nichts sagen, validiert man das Gesagte. Also
ja.
Jedes Mal, wenn etwas stehen gelassen wird als Aussage, auch wenn vielleicht nicht alle mitlachen oder nicken, heißt das, diese Aussage darf so gemacht werden, auch wenn sie sexistisch ist oder misogyn ist oder grenzverletzend ist. Von dem her finde ich, Hauptsache man sagt was, wie man es formuliert, was man genau sagt, ob man es wütend sagt oder anständig und höflich, wie auch immer, finde ich, wie zeitrangig oder wie kann man das Gegenüber am ehesten zum Nachdenken anregen, wenn man so will. Also das eine, was ich sehr hilfreich finde, ist wirklich das Ganze umzukehren und zu sagen, okay, nicht ich erkläre dir jetzt, wieso das, was du gesagt hast, sexistisch ist. Also jetzt angenommen, die Person reagiert mit, das stimmt doch nicht, du bist doch nicht sexistisch oder war ja nicht so gemeint, sondern zu sagen, dann erklär du mir doch, wieso es nicht sexistisch ist. Sie ist sexistisch, sage ich. Erklär du mir, wieso nicht. Und dann wirklich dranbleiben und weiterfragen und auch nicht locker lassen. Das hat den Vorteil, dass einerseits ich mich zurücklehnen kann, ich nicht irgendwie mich völlig erschöpfe in meinen Erklärungen. Und wenn die Person wirklich interessiert ist, dann wird sie im Gespräch bleiben. Wenn sie nicht interessiert ist, dann habe ich mir eben auch ein Gespräch erspart, das ja eh nichts gebracht hätte. Also das finde ich was ganz Nützliches. Oder tatsächlich, wenn es unter einem Witz läuft, dann zu sagen, ich verstehe den Witz nicht, vielleicht auch dummstellen und sagen, erklär mir doch, wieso dass das lustig ist. Oder dann vielleicht noch als dritten Punkt finde ich schon auch hilfreich zu sagen, schau, ich war auch mal an dem Punkt, an dem ich über sowas gelacht habe. Mhm. Ich kann das nachvollziehen. Mir hat aber geholfen, das und das und das, seines Bücher, seines Podcasts, sein Interview, das ich gelesen habe, gewisse Personen, denen ich auf Instagram folge, die Aufklärungsarbeit machen und so, also egal was, aber dort wirklich zu sagen, ich verstehe, wieso, dass du das, oder ich stand auch mal an dem Punkt, also auch wie diese Augenhöhe auch herstellen, aber ich habe gelernt und ich wünsche mir, dass du das auch machst und eben dich einliest oder einhörst in das Thema.
Und wenn wir dieselbe Situation nochmal nehmen und ich bin vielleicht kein Teammitglied, sondern sogar Teamlead, ich bin Führungskraft, ich beobachte das, dann habe ich in meiner Wahrnehmung eine verstärkte Verantwortung, diese Dinge anzusprechen. Mache ich das dann auch in dem besagten Meeting oder nehme ich mir die Person hinterher lieber unter vier Augen nochmal zur Seite?
Genau, also du hast eine größere Verantwortung, du hast auch die Pflicht, also die ist ja gesetzlich festgeschrieben.
Stimmt.
Dürfen wir nicht vergessen, obwohl es ja so oft vernachlässigt wird. Wahrscheinlich ist jede Situation anders, es kommt immer drauf an, aber ich finde es grundsätzlich schon sehr wichtig, dass in dem Moment was gesagt wird. Mhm. Möglichst oder unaufgeregt oder auch nicht, ist eigentlich egal, aber dass dort wirklich vor allem die Personen, die betroffen sind von der sexistischen und auch rassistischen, dickenfeindlichen, behindertenfeindlichen, was auch immer Aussage, dass die sofort hören, okay, da ist eine Führungsperson, die hat eine klare Haltung und die steht hinter mir und findet diese Aussage nicht okay. Aber dann das größere Gespräch würde ich sicher dann unter vier Augen führen, weil es ja auch mehr Zeit und Raum braucht. Aber ich finde schon, dieses Statement darf man nicht unterschätzen. Also gerade auch am Arbeitsplatz, ich höre so viel von CEOs, die frustriert sind, dass sie, jetzt haben sie doch eine Vertrauensstelle und alles aufgegleist, einen Verhaltenskodex und in anonymen Befragungen sehen sie, okay, es gibt sexuelle Belästigung, aber niemand reicht eine offizielle Beschwerde ein. Und ich finde, ja, das ist aber eine ganz, ganz wichtige Botschaft, weil das nämlich heißt, offenbar fehlt das Vertrauen deiner MitarbeiterInnen, dass es was bringt, sich zu melden und eine Beschwerde einzulegen. Und es sind halt genau diese kleinen Sachen. Wenn ich merke, meine Chefin oder mein Chef lässt sexistische Aussagen stehen oder lacht sogar mit oder lacht sie weg, dann werde ich mich in dem Unternehmen vielleicht auch nicht sicher genug fühlen, um eine Beschwerde einzulegen oder um mich an ihn zu wenden und zu sagen, der Kollege belästigt mich.
Um noch einmal ganz kurz über Organisationen zu sprechen, bevor wir wieder ins gesamtgesellschaftliche Bild gehen. Du bist ja auch Teil, also du machst Vertrauensarbeit für Unternehmen. Ist es besser, eine Vertrauensperson im Unternehmen zu haben oder ist es wirklich besser, eine externe Stelle zu haben? Oder wie kann man das
machen? Ich denke, idealerweise haben wir beides.
Okay.
Ich denke, für kleine Unternehmen ist eine interne Person oder interne Stelle meist gar nicht möglich, also wirklich für kleine KMUs oder so. Ich kenne Betroffene, die zuerst sich an die interne Stelle wenden, weil das einfacher ist, weil es niederschwelliger ist, weil es manchmal ja auch helfen kann, zu wissen, die Person weiß, wovon ich spreche, die kennt das Arbeitsumfeld, die kennt unser Miteinander. Und andererseits kann es aber auch hinderlich sein. Also es kann auch hilfreich sein, eine externe Person, die eben das wirklich ganz in dem Sinne neutral anschauen kann und vor allem eben auch garantiert ist, dass die externe Vertrauensstelle sicher keinen Bezug hat zu der Person, die mich belästigt. Das ist ja schon auch wichtig. Aber ich denke, das andere, das Niederschwellige, darf man auch nicht unterschätzen. Aber wenn man jetzt nur, sagen wir mal, Ressourcen hat für eine Sache, dann würde ich sicher eher eine externe Stelle nehmen, weil dort wirklich garantiert ist, dass die, und ich denke, die meisten empfinden es als vertraulicher und anonymer und sich extern beraten zu lassen.
Jetzt gehe ich davon aus, dass hier vielleicht auch ein paar Mütter sitzen. Wie sprechen wir denn mit Kindern? Unsere Töchter oder Söhne sagen Dinge, die sie irgendwo natürlich aufgeschnappt haben, weil wir ja wissen, wie tief die Misogynie sitzt. Wie bringe ich meinen Söhnen bei, feministisch zu denken oder Antifeminismus zu erkennen?
Ja, das ist natürlich eine große Frage. Gibt es auch ganze tolle Bücher dazu, nicht von mir. Grundsätzlich finde ich es unheimlich wichtig, dass wir uns dem Thema annehmen. Ich habe auch vier Kinder, zwei Söhne, zwei Töchter und dafür gerade auch mit den Jugendlichen viele Gespräche. Es ist immer auch eine Gratwanderung, dass man nicht nur die nervige Mutti ist, die immer alles, sondern ja, dass die Kinder dann immer noch offen genug sind und mit uns reden, aber ich finde es ganz wichtig, man gibt so viele Ebenen und also meine Kinder kamen mit dem Begriff Schwul als Schimpfwort schon im Kindergarten heim, also dort fängt es an, wirklich auch Queerfeindlichkeit, sexistische Blondinenwitze, ich weiß nicht, ob man die hier noch erzählt, in der Schweiz sind die immer noch sehr in bei den Kindern. Das sind ja höchst sexistische, frauenfeindliche Witze und dort wirklich den Kindern nicht immer altersadäquat zu erklären, wieso dass das, was sie sagen oder vielleicht auch lustig finden, problematisch ist. Und was ich auch wichtig finde, ist eben auch zu schauen, was konsumieren sie an Medien, sozialen Medien, an Filmen, an Netflix-Serien, an Büchern und dort wirklich idealerweise versuchen, am Ball zu bleiben und dort und nicht zu sagen, okay, dieses Buch darfst du nicht lesen, weil ich weiß, dass das voller Geschlechterklischees, sondern ist okay, wenn du, also sie sollen das lesen, aber dann schauen wir doch einige Punkte an, die man vielleicht helfen kann einzuordnen, wieso sie, wieso gewisse Narrative, die da reproduziert werden, problematisch sind.
Ich knüpfe jetzt hier einfach mal an, weil du gerade Netflix und Serien jetzt hast. Wir haben im Vorgespräch zum Beispiel über die Serie You gesprochen, die jetzt in die 5. Staffel geht und einen Stalker-Roman. Es ist wirklich schwierig, sich anhand der vielen Weihnachtsfilme und romantischen Komödien und eben solcher Phänomene davon frei zu machen, zu sagen, aber eigentlich ist er doch ganz lieb. Also, wie kann ich versuchen, mein internalisiertes Patriarchat, meine internalisierte Rape Culture irgendwie im Schach zu halten, nicht? Wie machst du das vielleicht auch oder was rätst du Menschen in deinen Seminaren?
Ich glaube tatsächlich schon die Erkenntnis, dass wir einen internalisierten Sexismus und Misogynie haben, die ist unheimlich wichtig. Das ist so Schritt eins anzuerkennen und halt auch vielleicht die Schamgefühle, die damit einhergehen oder Schuldgefühle, das vielleicht all die Jahre nicht gemerkt zu haben, vielleicht selber auch sexistische, frauenfeindliche Haltungen weitergegeben zu haben oder Sachen gesagt zu haben, Menschen verletzt zu haben, damit das wie anzuerkennen, finde ich einfach schon unheimlich viel und dann wirklich sich dafür sorgen, dass man es ab heute besser macht oder anders macht. Und wenn du so Filme und Serien ansprichst, ich glaube, wir sind alle mit Filmen aufgewachsen, die, wenn wir sie heute mit unserer feministischen Brille anschauen, wir die kaum mehr genießen können.
Ja.
Und dort, ich finde es aber total okay, wenn man die Filme trotzdem noch anschaut und trotzdem noch genießt und halt einfach sich das nicht nehmen lassen möchte, solange man sie eben doch auch reflektiert, solange man eben darüber im Gespräch bleibt. Aber schlussendlich, die Frage kommt ja sehr häufig bei Filmen überhaupt, bei Populärkultur, auch bei Kunst, bei Musik. Ja, darf ich das jetzt alles nicht mehr schauen? Darf ich noch Michael Jackson hören? Darf ich jetzt nicht mehr Filme mit Gérard Depardieu schauen? Was mache ich mit all den Filmen von Harvey Weinstein und so weiter?
Ja.
Johnny Depp. Also, und dann finde ich, darfst du zwar schauen, was du willst.
Ja.
Ich glaube, es geht nicht darum, gewisse Filme oder Musik zu verbieten. Aber ich finde, wenn du es schaust, dann musst du dich auch damit auseinandersetzen und vor allem auch akzeptieren, dass es halt Kritik geben wird dafür, dass du eben jetzt Michael Jackson hörst. Und das musst du dann mit dir ausmachen können, inwieweit du das okay findest oder nicht. Aber ja, ich meine, schlussendlich stützen wir natürlich, indem wir diese Filme und Musik konsumieren, weiterhin von Menschen, von denen wir wissen, dass sie gewalttätig waren oder immer noch sind, stützen wir halt schon auf das System. Mhm. Also es ist halt, weil wir ja mit unserem Konsum diesen Menschen weiterhin ihre Machtposition sichern.
Du hast mir schon wieder ein super Stichwort geliefert, nämlich wir sprechen ja jetzt hier häufig über die Begegnungen zwischen zwei Menschen oder Begegnungen in einer Gruppe, aber wir wissen auch, dass das Problem ein systemisches ist. Also dass wir in dieser Gesellschaft alleine das Problem des Sexismus und der sexualisierten Gewalt nicht lösen können. Das heißt, mit wem müssen wir auch darüber sprechen?
Na genau, ich meine, schlussendlich ist es das, was auch diese Gewaltpyramide darstellen will. Es geht nicht um ein individuelles Problem, es geht nicht um Einzelfälle, sondern tatsächlich um ein strukturelles Problem und da braucht es auch strukturelle Lösungen. Und schlussendlich ist es höchst politisch Gewalt ist nie privat. Und es geht wirklich darum zu schauen, dass schlussendlich muss die Politik bereit sein, dafür genügend Ressourcen zu sprechen, damit eben tatsächlich adäquate Prävention oder auch Intervention bei geschlechtsspezifischer Gewalt gemacht werden kann. Das ist momentan überhaupt nicht der Fall. Also da geht es wirklich darum zu schauen, wo braucht mehr Ressourcen in Frauenhäusern, bei Beratungsstellen, in der Täterarbeit. Täterarbeit ist immer auch Opferschutz. Es braucht eben auch in den Unternehmen viel, viel mehr ein Verhaltenskodex. Der beste Verhaltenskodex bringt nichts, solange der CEO mir sagt, ja, aber Frauen sind einfach ein bisschen kompliziert und so empfindlich. Das ist ein bisschen schwierig, denke ich, ja. Und wirklich dort anzusetzen, und ich meine, schlussendlich ist ja in der Istanbul-Konvention, die auch Deutschland ratifiziert hat, alles festgehalten, was eigentlich umgesetzt werden müsste, das eben nicht umgesetzt wird. Und da geht es unter anderem auch wirklich darum, dass alle relevanten Berufsgruppen, die auch mit Betroffenen von sexualisierter Gewalt zu tun haben, eben auch Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichte, der ganze Gesundheits- und soziale Bereich, dass die sich obligatorisch weiterbilden oder auch ausbilden müssen zu geschlechtsspezifischer Gewalt.
Mhm.
Also, und auch dort, es braucht natürlich entsprechende Ressourcen, dass das unumgänglich wird, dass ich mich in meiner Ausbildung mit dem Thema beschäftige.
Mhm. Was aber auch voraussetzt, dass die Politik sich klar positioniert, weil ohne die politische Haltung bekommen wir die Gelder nicht frei, die dann die Programme starten können, mit denen wir Prävention und Aufarbeitung starten können. Und das Problem ist groß. Ich habe mir noch eine Notiz gemacht, die Meldestelle für Antifeminismus. Also wir sprechen nicht nur über sexualisierte Gewalt, sondern über antifeministische Haltungen, verzeichnete 650 Meldungen im letzten Jahr. Das sind fast 2 am Tag. Und man muss ja davon ausgehen, dass nicht alle Fälle gemeldet werden oder nur ein Bruchteil der Fälle gemeldet wird. Ich habe mir nochmal Zahlen mitgebracht, weil vor der Hercury ist ja nach der Wiesn. Und auf der Wiesn sind dieses Jahr, jetzt weiß ich nicht, wie man ihn mitsitzt, 72 gemeldete Sexualdelikte eingegangen, 5 Vergewaltigungen. Und auf dem Teufelsrad wird jeden Tag, den ganzen Tag Upskirting betrieben, also Frauen unter den Rock fotografiert. Also alleine diese Veranstaltung ist eine geduldete sexualisierte Belästigung für Frauen. Den Content, den ich in meiner Bubble in mein Telefon gespielt bekommen habe, ist beängstigend, was da abgeht. Und dennoch muss man ja sagen, das ist ein integraler Teil der bayerischen Kultur und Geschichte und hat auch schöne Seiten. Wie kannst du sowas im Alltag miteinander vereinbaren?
Ich glaube, schlussendlich ist auch die Wiesn ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Mhm. Hat vielleicht dann sehr konzentriert, weil sehr viele Menschen dort sind, sehr viele Männer auch. Alkohol fließt das vielleicht noch zusätzlich enthemmt, wobei nicht Alkohol das Problem ist. Und ich glaube, schlussendlich finde ich es halt einfach ein wunderbares Beispiel, um auch zu zeigen, dass das Problem eben tatsächlich eben nicht durch die anderen verursacht wird oder durch migrantische Männer oder was auch immer dafür falsche oder rassistische auch Narrative bedient werden häufig, sondern tatsächlich auch hausgemacht ist. Und hier fängt's an. Also wenn Männer sich so verhalten an seiner Veranstaltung, dann werden die sich auch außerhalb so verhalten. Das ist ja nicht einmal im Jahr verhalte ich mich sexistisch und frauenfeindlich und grenzverletzend und dann bin ich wieder ein respektvoller Bürger. Das ist ja nichts. Ich glaube, schlussendlich, wir leben ja alle mit dieser Gleichzeitigkeit.
Mhm.
Also ich meine, sobald ich das Haus verlasse oder sobald ich online gehe, auch wenn ich das Haus nicht verlasse, das setze ich mich dem Risiko aus, sexualisierte Gewalt zu erfahren. Ob auf der Straße, eben im öffentlichen Verkehr, am Arbeitsplatz, an einer Messe, dann abends irgendwo am Arbeitsplatz, ja, egal. Und das kennen wir ja nicht anders. Ich finde es auch verständlich, oder ich habe Verständnis für Frauen, die sagen, ich kann mich nicht intensiv mit dem Thema beschäftigen, geschlechtsspezifisch oder sexualisierter Gewalt, weil es mir einfach die Lebensfreude nimmt oder so, kann ich durchaus verstehen. Ich wünsche mir dann aber, dass man wenigstens diejenigen unterstützt, die diese Arbeit machen, weil ohne das geht's nicht, aber schlussendlich ja. Also auch ich lächle manchmal sexistische Aussagen weg am Weihnachtstisch, weil ich denke, heute nicht.
So. Außer
also, aber ich denke, das kennen wir alle. Ich sage nicht, dass das richtig ist, aber ich finde es sehr verständlich, dass man sich nicht die ganze Zeit damit auseinandersetzen mag. Weil schlussendlich, und das ist ja das, was Franziska Schutzbach in ihrem die Erschöpfung der Frauen auch sehr klar benennt und beschreibt, dieses, ich habe es zu Beginn gesagt, in Bezug auf Catfall, dieses Erschöpfungspotenzial, dass sexualisierte Gewalt oder überhaupt das Risiko oder das Gefühl, ich könnte jederzeit eigentlich überall belästigt und bedrängt werden, wie unheimlich erschöpfend das ist für Frauen. Wie schön es eigentlich wäre, wenn dieser Teil wegfallen würde.
Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank auch.
Danke, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, schenk uns ein Like und empfehle uns weiter. Oder noch besser, abonniere gleich den Podcast. Und wenn du mehr über Her Career erfahren möchtest, besuch uns im Web unter her-career.com und abonniere den Newsletter unter her-career.com/newsletter. So bleibst du informiert über neue Beiträge, Termine der Her Career Academy, aktuelle Podcast-Episoden und Programm-Highlights der kommenden Her Career Expo in München. Wir freuen uns sehr, wenn du Teil unserer Community wirst.